DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Das Thema heute: Kann Kunst Architektinnen glücklich machen? Im ostwestfälischen Kunstmuseum Martha, ein Museumsbau von Frank Gehry, 2005 eröffnet, gibt es noch bis Anfang 27 eine, wie ich finde, großartige Kunst-Architekturschau unter dem Titel Mindset Los Angeles Frank Gehry und die Cool School, sowie gleichsam ergänzend, aber auch wesentlich für den Gehry-Blick, Mindset Los Angeles Werke aus der Sammlung Schürmann. Der Kunstleihgeber steht jetzt vor mir, das heißt im Augenblick sitzt er, wir beide sitzen, Wilhelm Schürmann, der mit seiner Frau Gabi Schürmann über die Jahrzehnte eine der großen deutschen Kunstsammlungen zusammengetragen hat. Arbeiten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis heute, Schwerpunkt, gibt's den gleich dazu. Und hallo, Herr Schürmann.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass Sie zugesagt haben. Kunst sammeln und bauen geht ja auf den ersten Blick nur schwer zusammen. Bei der Architektur gibt es immer Kunst als Anhängsel, als Kunst am Bau. Hier in Herford geht es vielleicht auch darum, zuallererst jedoch um die Wirkmechanismen Kunst und Architektur, Architektur und Kunst, kontextualisiert an Biografie und Werk Frank Gehrys. Mal schauen, ob wir hier etwas zusammenmontieren können. Das DBZ-Team heute bin ich, Benedikt Kraft. Noch einmal sehr herzlich ein Hallo an Sie, Herr Schürmann.
Grüße Sie.
Bevor wir auf die Ausstellung hier im Martha kommen, ein paar neugierige Fragen, die Ihnen hoffentlich schon häufiger gestellt wurden. Kann man eigentlich Kunst besitzen?
Auf keinen Fall. Eine blöde, banale Antwort wäre, ich kann höchstens besitzen. Besitzen geht nicht. Copyright bleibt immer beim Künstler. Außerdem, der Besitz verändert den Status des Werkes. Das habe ich als Sammler gemerkt, in dem Augenblick, wo die Dinge, die wir aus reiner Überzeugung für uns gekauft haben, uns angeeignet haben. Dafür muss man, glaube ich, auch bereit sein, Geld dafür auszugeben. Es geht aber nicht um den Besitz, sondern um das Identifizieren. Und dann werden plötzlich diese Arbeiten ausgeliehen. Okay, kein Problem, Leihgabe kostet nichts, kostenlos. Und dann wird die erste Ausstellung der eigenen Sammlung gemacht. Und auf einmal ist alles anders. Weil in dem Augenblick, wo Sie jetzt die Dinge aus dem privaten Zusammenhang in den öffentlichen Zusammenhang präsentieren, stellen, installieren, an die Wand hängen, verändert sich was Entscheidendes, es kriegt was Demonstrandum-mäßiges. Also auf einmal wird der Besitz oder das Besitzen, das Gehören zu einer Privatperson mit ausgestellt. Und da muss man wissen, was das heißt. Ja, also wenn das ein eitler Zwölfender sein soll, dann würde ich sagen, lass uns mal schön bleiben. Das ist ein Moment. Es gibt Arbeiten mit politischen Ansätzen, sage ich jetzt mal, oder gesellschaftsrelevanten Fragestellungen. Die kann man nicht besitzen, die gehören in öffentliche Zusammenhänge. Und der Besitz ist eigentlich nur, es wird das Entgelt für die Nutzung bezahlt. Also wir haben als Sammler zum Beispiel, wenn wir etwas gekauft haben, die sogenannten Nutzungsrechte. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne juristische Beschreibung. Und das heißt auf der anderen Seite, ich kaufe etwas ein, für das ich dann aber auch verantwortlich bin. Und was heißt das? So, das muss man mit sich über die Jahre klären. Und Sie sehen ja, wir sind jetzt so lange dabei, über 50 Jahre, dass wir sagen, so, wo soll das bleiben? Ich könnte jetzt auch für viel Geld das alles verticken.
Da komme ich gleich zu.
Ja, und dann habe ich da, ja, habe ich Geld auf dem Konto und so what? Damit es dann hinterher, wenn ich in die Kiste falle, zur Hälfte der Staat abgreift? Nö. Dann verschenke ich die Dinger lieber. Aber dann geht es erstmal darum, wer ist denn überhaupt an diesen komplizierten Dingern interessiert?
Ja.
So simpel ist das.
Sie haben es ja gerade schon.
Alles mit Vertrauen zu tun.
Definitiv.
Das Vertrauen zum Besitzer, zum Sammler, zu dem, der das Geld auch wirklich bezahlt.
Ja, 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 ja.
Und nicht nur kauft, aber nie das Geld überweist.
Aber wenn Sie.
Gibt. Also, Sie glauben gar nicht, was da alles gibt.
Wenn Sie Kunst ausleihen oder also Kunst, die Sie entdeckt haben, sozusagen groß machen, dann sind Sie auch dabei, einen Marktwert sozusagen zu generieren. Das heißt,
der Marktwert macht immer die Qualität der Arbeit und die Qualität des Künstlers. Sie können einen Künstler, der als Person sich nicht weiterentwickelt, einfach mal ein nettes Werk erzeugt hat, den können Sie nicht am Markt aufwerten. Das muss durch ein Kontinuum sozusagen immer wieder bestätigt werden. Und Sie merken, wie im Augenblick der Kunstmarkt richtig zusammenkracht. Sie kriegen die Hälfte, was in den letzten Jahren für viel Geld vertickt worden ist sozusagen, das kriegen Sie heute nicht mehr verschenkt. Weil das Versprechen des verdoppelten Geldwertes löst sich nicht ein. Und die Leute sind schon alle in die Büsche gesprungen, weil es ging denen nicht um die Kunst, sondern eher um ein Investment. Ja, ja. Das ist obsolet und ist vorbei.
So. Erstmal jedenfalls. Ja. Eine der Spekulationsplasen, die jetzt auch wieder platzen.
Mir völlig egal, weil es tangiert die Kunst nicht. Die gute Kunst hat das nie in irgendeiner Form tangiert. Die Künstler sind vielleicht ein bisschen reicher oder weniger reich geworden. Aber die Künstler, die mir am Herzen liegen, die haben vorher mit sich ausgeklärt, worum es geht.
Okay. Wenn ich jetzt Ihre und die Ihrer Frau
Gabi.
Von Ihnen Gabi besitzende Sammlung kaufen wollte, wie viel Geld müsste ich dann mitbringen, wenn Sie die überhaupt...
Sie müssen mir erstmal Ihre Glaubwürdigkeit, warum soll ich Ihnen das jetzt verkaufen? Also das müssen Sie sich erstmal sozusagen... Ja, wie soll ich das nennen? Erarbeiten finde ich zu pathetisch. Aber Sie müssen diese Glaubwürdigkeit mir überzeugend erstmal vermitteln können.
Dass ich sozusagen auch Verantwortung
übernehmen kann? Und das geht nicht, indem Sie mir irgendwie einen Kontoauszug zeigen. Ja, so what, big deal.
Okay, aber geht es da um Liquidität oder geht es eher um...
Nein, es geht darum, was machen Sie denn damit? Verstehen Sie? Wenn Sie das nur kaufen, damit es nach 4 Wochen für weiß nicht so und so viel mehr dann auf dem Markt landet. Ach Gott. Nein, also die Zeiten sind sehr anders, gibt es bei uns nicht. Und gibt einige Arbeiten, die sind sowieso absolut unberührbare, weil wir sagen, das sind Familienmitglieder, sind unverkäuflich.
Das wollte ich Sie auch gerade fragen. Es gibt da sicherlich auch Unterschiede. Können Sie einmal ein Werk nennen, was Familienbesitz ist, was Sie nicht lassen wollen?
Oder sind das... Ja, es gibt doch... Also ich würde sagen, also Sie kennen Künstler. Ja die alte Fragestellung, diese Inselmetapher. Wenn du nur eine Wahl hättest, was würdest du mit auf diese Insel nehmen? Aber nur eine Wahl und was wäre das? Und das ist ganz schwierig. Ne? Vor allem, wenn man als Sammler sagt, ja, ich weiß auch nicht, ob das, und dann lass du, wenn das Geld hat, dann kaufe ich sie beide. Verstehen Sie, also die Entscheidung treffen zu müssen, war nie ein Kriterium für mich, sondern es war eher immer eine Frage, eine Denkweise abzubilden. Und die materialisiert sich. Und die können wir jetzt mit unserer Glaubwürdigkeit sozusagen während unserer Lebensspanne weiter vermitteln. Und wenn wir nicht mehr leben, muss ein anderer das machen. Wenn es nicht geht, dann muss es in andere Hände, denen ich das abnehme, dass die Glaubwürdigkeit da weiterhin gewährleistet bleibt.
Aber möglicherweise müssten Sie auch gar nichts mitnehmen, weil Sie ja die Dinge auch im Kopf vor Augen haben.
Deshalb ist ja die Sammlung überhaupt nur so groß geworden, weil es geht ja gar nicht darum, Kunst anzuhäufen, die dann um mich herum, weiß ich nicht, in 5er Reihen, bis an die Toilettentür gedengelt. Ja, ich habe einen Sammler, den ich sehr, sehr schätze, aus Los Angeles. Der war hinter einer der Teilbürgermeister von Inglewood zum Beispiel und hat mir dort die Watchtowers gezeigt. Legendärer Bau. Und das ist für mich der einzige Sammler, wo ich sage, der darf das. Weil sie kam zu dem nach Hause, es war alles bis unter die Decke voll tapeziert mit kleinen, feinen Superwerken. Wenn die auf die Toilette gingen, machte die Tür auf, dann war das, was an der Tür hing, machte Kling, Klong, und dann machte die Tür zu, dann ging von der anderen Seite, da hing auch, machte auch diesen hier. Also Realsatire tauglich, aber bei dem hatte das eine Glaubwürdigkeit, das war gelebtes Leben.
Das ist ja also was anderes als Petersburger Hängung in diesem Falle, sondern tatsächlich die Liebe zum
natürlich,
tiefe Verständnis.
Und der wollte das alles um sich herum haben.
Ja.
Und ich habe einen anderen Blick auf die Kunst gehabt. Ich habe eher gedacht, mein Gott, das ist so gut. Ich bin bei guter Kunst, deshalb haben wir auch angefangen, bin ich, nachdem ich eine Ausstellung gesehen habe mit diesem oder jenem Werk, bin ich als anderer Mensch wieder rausgegangen.
Mhm.
Und habe anschließend...
Sagen Sie mal eines.
Zum Beispiel bei der Peter-Ausstellung von Kippenberger. Das war nicht die Petersburger Hängung, das war die Hamburger Stellung. Ja, weil er Skulpturen in den Raum gestellt hat.
Ja. Kippenberger ist ohnehin, glaube ich, für Sie sehr
Kippenberger
wichtig.
War wesentlich, weil ich habe den schon, weil ich einen Artikel oder ein Interview mit ihm gelesen habe, so Anfang der 80er, kommt aus Dortmund. Ich habe das sozusagen mit dem Bauchnabel verstanden, ja, wie er das artikulierte. Das ist auch wahrscheinlich regional durchaus verankerbar. Und als wir dann auch schon gesehen haben, wenn das Kunst ist, dann bin ich dabei. Ja? Ja. Das war eben nicht die Kunst mit dem großen, ach, was bin ich heute wieder gut gebildet. Das hatte einfach einen Wirklichkeitsbezug der anderen Art.
Kunst von der Straße, Sie haben es ja auch schon mal gesagt.
Ja, kleine Wohnung, tiefe Blicke, große Wohnung, nie zu Hause. Da ist ja der Architekturbezug. Ne?
Ja, ja. Kommen wir gleich noch zu. Können Sie mir einen Tipp geben, was sollte ich heute kaufen? Oder sollte ich gar nichts kaufen, sondern nur gucken in den Museen?
Ja, das ist eine ewige Fragestellung. Die stelle ich mir im Augenblick auch. Und im Augenblick habe ich keine Notwendigkeit. Also ich finde immer wieder, wenn ich Kunst gekauft habe, waren das auch Werke, die in dieser Zeit oder zu diesem Moment auch als gemachtes etwas notwendig waren. Die waren nicht gemacht, damit der Kunstmarkt ein bisschen Ware wieder hat, sondern das musste sich artikulieren. Und das merkt man immer wieder, dass das an verschiedenen Stellen der Welt gerade dann passiert, in anderen unterschiedlichen Ausformulierungen. Das ist eigentlich immer wieder so.
Sie haben es gerade gesagt, an unterschiedlichen Stellen der Welt. Es gibt also keinen richtigen Hotspot, wo Sie sagen würden, da kommt es immer wieder zu Kunsteruptionen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob das immer gleich eine Eruption ist, aber auf jeden Fall eine Artikulation, die
große
dann...
Städte?
Die dann,
das ist an Großstädte gebunden? Also es ist für mich immer so ein Streit.
Schon.
Ja. Also auf dem Land passiert da nichts.
An kulturelle Oberzentren.
Ja.
Ja? Weil die diese Kunst produzieren, sind dort, wo sie sich mit Kollegen austauschen können und wo die Dinge mal ausprobiert werden können. Aber der Austausch mit Gleichgesinnten ist unabdingbar.
Ja. Vielleicht habe ich es noch nicht verstanden, aber warum sammeln Sie eigentlich, Sie beide?
Ja, das haben uns auch immer gefragt. Ich glaube, das liegt im Naturell. Ich merke immer, ich wollte das Ding dann haben. Aber nicht als Besitz. Ja, ich wollte vielleicht auch gerne damit angeben. Nee, ich finde das aber besser. Und auch Künstler haben mir immer erzählt, was ich unbedingt kaufen müsste. Ich habe dann gesagt, auch Kippenberger, habe ich gesagt, kauf du das doch. Ich mache schon das, was ich mir wichtig erscheint. Also wir müssen immer bedenken, dadurch, dass ich ja seit, ich weiß nicht, ich glaube, meine Eltern haben mir die erste Kamera geschenkt, da war ich 12. Und mit 14 war dann geklärt, das war das Einzige, was ich jeden Tag im Kopf hatte. Wo ich mich abends freute, morgens aufzustehen und mit diesem doofen Teil da wieder in der Gegend herumzulaufen.
Kein Format.
Aquaklack. Einfach eine Boxkamera mit einem Rollfilm drin. Ne? Aber das Wichtige war, ich konnte meine eigenen Bilder machen. Also das, was ich sah, was ich meinte, gesehen habe, bildete sich da ab. Ich fand das einfach eigentlich ein Wunder. Das war Zauberei. Man legte dann ein Stück Papier in irgendeine Pfütze und dann kam ein Bild raus, wo mir irgendwie ein Klassenkamerad gezeigt hat. Da war ich, glaube ich, 15 oder 16. Wie man Schwarz-Weiß-Fotos selber entwickelt, weil sein Vater hat ihm ein Vergrößerungsgerät gebaut.
Ja.
Ne? Und ab da war alles anders, das wollte ich auch. Und diese Zauberei selber, das mit den Händen dazu machen, auch das Handwerkliche, das war's. So simpel ist das. Und also auch in der bildenden Kunst, mich hat immer das Handwerkliche, auch das Materialisieren der Kunst, sehr, sehr interessiert.
Ist es schwierig in Zeiten, die immer mehr in die Digitalität gehen? Oder haben Sie damit kein Problem?
Ja, aber verstehen Sie, auch das, was man mit den digitalen Mitteln macht, muss ja eine handwerkliche Fähigkeit verkörpern.
Ja.
Verstehen Sie, ob das, wie Sie das jetzt benennen, dass das mehr ausgedacht ist, aber es muss ja umgesetzt werden. Und es muss ja das, was als Ergebnis resultiert, irgendwie beurteilbar sein. Und da fängt es ja dann doch wieder an. Mhm. Dann ist es halt ein digitales Etwas. Also ich bin ja auch jetzt seit einem Jahr, seit das bei Photoshop mit eingebaut ist, mit KI-Optionen. Aber ich baue nicht neue Bilder, sondern ich entferne Störstellen, die mich immer genervt haben.
Ja, jetzt nicht mehr per Handretusche, sondern
nee, das
mit digitaler
war, das
Retusche.
Hätte ich eigentlich 3 Tage gebraucht, genau. Um mir plötzlich in ein tolles Motiv reinrennender Kinderwagen den wieder loszuwerden. Und jetzt ist das eine Sache, ich umrande das und guck mal, was passiert. Und das ist keine Minute, dann ist das alles wieder in Ordnung.
Ich
konnte es nicht fassen.
Ja, ja,
ja.
Ja.
Und dann habe ich das häufig gemacht, aber nach einer Weile. Ich habe also architektonisches, sehr schönes Beispiel. Ich habe bei Baustellen, wir haben eine Arbeit von Meuser, die heißt Messstelle Baustelle. Wunderbarer Titel, mit 3 S bitte schön geschrieben. Ne? Und das habe ich häufig als Arbeitstitel auch bei eigenen Bildern gehabt. Und dann habe ich in Berlin immer wieder eine perfekte Baustelle fotografiert, wo alles eigentlich wie eine öffentliche Installation aussieht. Aber alles mit diesem Graffiti vollgeschossen, vollgeschissen, muss man ehrlich sagen. Und das sind ja nicht irgendwelche interessanten Tags, oder so, das ist einfach nur Schmiererei. Und dann habe ich mich mal an die ersten Dinger gegeben, zum Beispiel die Baustelle von der Nationalgalerie, dem Anbau von Herzog de Meuron, weil die einfach, das ist alles mit diesem Holz, was Giri ja nun wirklich genutzt hat, sozusagen verkleidet, alles vollgeschmiert. Und ich habe das alles schön entfernt. Auf einmal ist das
jetzt wieder Holz. Ein sauberer Bauzaun.
Und das ist so scheiß langweilig. Verstehen Sie?
Ja, klar.
Das ist für mich kein Thema, weil ich sage, nö. Nur wenn es richtig nervt. Ne? Aber das Clean ist es nicht. Und das Interessante ist, dann hätte ich das Motiv gar nicht gesehen.
Ja.
Sondern dieses Aseptische hilft keinem von der Stelle. Also das war eine interessante Erfahrung. Und ein Student von mir, der sagt, hör mal, ich kann jetzt da, boah, ich sag, das ist ja nicht zu fassen. Der hat sein Geld verdient nach dem Studium auch mit Unterrichten von Photoshop. Ja. Unter anderem auch auf Kreuzfahrtschiffen hat der Photoshop-Kurse angeboten und hat dadurch eine super Kreuzfahrt wieder finanziert bekommen. Und den rufe ich immer an, wenn ich irgendeine Technik nicht, dann erzählt er mir
so und so und zack, zack.
Und dann hat der gesagt, warte mal ab, das dauert kein Jahr, dann wirst du dich freuen. Dann sehen die Bilder, die eben nicht nochmal gereinigt worden sind, tausendmal hin, kann ich jetzt schon bestätigen.
Ah, ja.
Also das erledigt sich ganz schnell.
Schenkungen sind möglich, vielleicht auch nötig. Einer Schenkung, aber auch einem Verkauf folgt eine Leerstelle in der Sammlung. Aber unterstellt das, nämlich die Leerstelle, nicht auch eine unbedingte Kohärenz in der Sammlungs-DNA, die mit jeder Neuerwerbung aus dem Gleichgewicht zu drohen gerät? Wie sehr darf oder kann oder muss eine Sammlung eigentlich im Fluss sein?
Ja, das ist unabdingbar. Das ist ja, also eine Sammlung kann ja gar nicht kohärent sein. Dann gäbe es ja einen Moment, wo sie sozusagen komplett wäre.
Genau.
Also ich kenne Sammlerkollegen, die ich auch durchaus schätze, die haben zum Beispiel darauf angelegt, von Polke sämtliche Editionen zu kaufen, haben es dann dem Museum in Köln geschenkt. Sportliche Leistungen, aber wäre für mich völlig unerträglich. Ja, also ich habe das jetzt wieder erlebt. Ich mag eine Künstlerin sehr. Ich weiß gar nicht, ob das Iranerin ist oder Türkin. Und habe vor einem Jahr eine Arbeit gekauft, weiß nicht, nach 3 Monaten, weil ich merkte, ich war nicht auf der Messe in Basel. Und die Arbeit hatte mich aber elektrisiert. Die hat mir ein Foto geschickt und nach 3 Monaten war sie immer noch nicht verkauft. Dann habe ich gesagt, jetzt wäre ich so weit, wenn sie noch da ist, mache ich das. Haben wir uns auf den Preis geeinigt. Und die hat jetzt eine weitere Arbeit gemacht, die ich wieder toll fand, aber eine zweite Version davon brauche ich nicht. Und das ist ein Unterschied. Also diese Denkweise bildet sich auf absolutem Top-Niveau in dieser einen Arbeit ab. Also es gilt für mich auch nicht mehr dieses sogenannte in die Tiefe sammeln, weil diese Entwicklung von Künstlern nicht automatisch auch über Jahrzehnte
konsistent ist.
Ein Fortschreiten verkörpert.
Ja. Ja.
Ne? Ich habe eine andere Sache erlebt. Ich habe häufig Arbeiten erworben, wo ein Künstler mir dann sagte, also insgesamt glaube ich 6 oder 7 Mal, nee, verkaufe ich nicht. Ich sage, wieso nicht? Ja, ich weiß nicht, ob die schon fertig ist.
Ah.
Ja. Und einmal, ich sage, ich glaube, die ist fertig. Ne? Und einmal war das die Monika Berner Arbeit, die ich heute noch sehr schätze. Und die Künstlerin genauso. Und dann habe ich sie immer mal gefragt, nee, kann ich noch nicht abgeben. Und nach einem Jahr ich wieder gefragt, also, ja, jetzt ist sie fertig.
Ja.
Also, sie hat aber nichts
dran gemacht. Hat aber nichts dran gemacht, ja. Ja, auch für sie war es dann einfach fertig.
Ja, ja, also, und was ich dann, deshalb erzähle ich das, was sich dann herauskristallisiert hat, eben auch bei diesen anderen Werken, das war eine Stelle, wo sich das Werk entwickelt hat, zu einer anderen Formulierung. Ab da war die Gruppe zu Ende. und was anderes fing an. Mhm. Und das war genau so ein Scharnier, wo die nicht genau wussten, wo läuft das hin. In dem Fall aber war das bei der Monika Bär, die fand, dass die Hand in dem Bild unheimlich scheiße gemalt sei. Fand sie überhaupt nicht gut. Und genau das fand ich auf den Punkt. Und nach einem Jahr hatte ich gesagt, ja, weil ich weiß ja nicht, was die im Kopf hatte, was sie wollte. Ja? Und das ist das, was ich am Anfang schon mal andeuten wollte. Das ist mit dem Kunstsammeln so, da ich von der Kunst keine Ahnung hatte. Ich hatte nur Interesse an dem, was ich da als Kunstwerk hier und da sah. Konnte ich auch nicht falsch machen, weil ich kannte ja die Regeln nicht. Ja. Wie häufig mir später Leute, die angeblich vom Fach sind, sagen, ah, kannst du ja auf den Quatsch da,
ja, das mit dem Fach ist natürlich immer schwierig. Ne?
Verstehen Sie, weil, also wer sagt denn, welche Regeln gelten? Ja. Und wir sind wegen Kippenberger sowieso, aber auch wegen Katie Nolan, 10 Jahre verlacht worden, dass wir für so ein Gerümpel Geld ausgeben. Vielleicht ist das ein wesentliches Kriterium von guter Kunst, dass man das nicht sofort in ein Fach legen kann.
Scheint auch bei Frank Gehry, da sind wir jetzt sozusagen hier in Werther, in Herford, ein Fall gewesen zu sein. Er hat auch gesagt, Architecture with no rules, also sozusagen gegen alle Regeln Architektur zu machen. Das ist ein bisschen also, das, was...
Wir haben das da über Jahrzehnte, meine Frau und ich, immer bestätigt bekommen, gute Kunst hat eine Basis von anarchischem Tun. Das heißt also, wenn Anarchie heißt, es gelten keine vereinbarten Regeln, sondern die müssen erstmal neu gesetzt werden, dann so. Das heißt, die sehen auch, wie viele gute Kulturschaffende in der Schule immer Probleme hatten, weil dieses Geradeausdenken, das darfst du nicht, dieses bürgerliche Tun, brachte keinen weiter. Und sobald die aus diesem Bereich in ihre Freiheit, in ihre gedankliche Freiheit entlassen wurden, dann ist das sozusagen explodiert. Ne? Und das gilt für alles. Das gilt für Literatur, für Theater, für Film.
Und eben auch für die Architektur. Für
Architektur, selbstverständlich. Wer setzt denn die Regeln?
Ja.
Das Bauamt, ja, genau.
Auch, ja, und die Tradition. Ja,
leider.
Und die Tradition.
Und die Tradition. Aber wer definiert denn, welche Tradition jetzt verfolgt werden soll?
Das ist so ein bisschen ein evolutionäres. Aber das stimmt natürlich, die Akademie, die Akademiker, diejenigen, welchen, die sich damit akademisch beschäftigen, in der Regel bestimmen
am Ende auch. Oder die dadurch auch einen Job haben.
Oder das und ihren Job behalten wollen.
Also die Architekturverwaltung dann.
Kommen wir noch einmal zu Frank Gehry. Kennen Sie ihn eigentlich persönlich?
Nein, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich weiß nur, wo er sein Privathaus hatte, weil wir waren in Santa Monica seiner Zeit sehr eng befreundet. Von dem haben wir auch viel gekauft, zum Beispiel den Teppich unten von der P. White. Und der wohnte und hatte seine Galerie 1301 PE, das war die Straße Santa Monica, und die Hausnummer. Und wir haben gedacht, boah, ist ja super, Mensch, man müsste eigentlich jetzt hier eine Wohnung kaufen. Das ist doch jetzt alles, das war nach der Wiedervereinigung, kostete ja nichts. Sie kriegten da Top-Wohnungen für $50,000. Ne, diese Bauhaus-Nachfolge Bauten, die Julia Schulman fotografiert hatte, also nicht zu fassen. Und wir hatten da ein Haus in Santa Monica angeguckt. Ich meine, das kostete damals $330,000 mit Grundstück und allem. Uns war es zu klein und es war das Nachbarhaus von Frank Gehry. Das wussten wir damals nicht. Und ich habe später gehört, dass Gehry das selber gekauft hat und hat da seinen
Besitz ein bisschen zu erweitern. Ist jetzt, glaube ich, auch gefährliches
Gebiet.
Aber einfach,
dass sowas möglich war, das muss man sich heute mal vorstellen.
Ah ja, da hat es viel gebrannt auch. Ja. Sie sind ja auch mit dem Haus hier, dem Martha, ein bisschen verbandelt, also auch mit Gehrys Architektur, die für, glaube ich, für einen Kurator nicht so ganz einfach ist, wegen der schwierigen Grundrisse, wegen der sich neigenden Wände, genau, wo man schon mal sieht, dass Dinge, die an die Wand appliziert werden, irgendwie hinterfüttert werden müssen, damit sie auch gerade, also waagerecht hängen. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch in der aktuellen Ausstellung. Sie selber sagen, glaube ich, auch eine Ausstellung oder die Kunst muss zu einer sogenannten Exhibition Line, Skyline haben.
Ausstellung, ja. Also die Exhibition Skyline.
Funktioniert das hier oder?
Funktioniert immer. Also gerade ich bemerke, dass meine besten Ausstellungen, unsere besten Ausstellungen in den schwierigsten Räumen stattgefunden haben.
Ja, weil es herausfordernd ist?
Nee, weil sie kriegten den Raum nur in Griff, wenn sie mit Skulpturen arbeiteten. Ah. Plus, was an der Wand auch immer angelehnt war oder aufgehängt oder einfach nur angelehnt hingestellt war oder versammelt wurde und das ins Verhältnis setzen. Und das war unsere wirklich begnadete Zusammenarbeit und wir hatten nur, weiß ich, 4 Wochen oder 6 Wochen Zeit. Da ist der Katlin Rahn, das war 1980, also in der Zeit der Pandemie, im August ist der eine Ausstellung ausgefallen. Und da hat die angerufen, können wir nicht und sollten wir nicht. Und ja, ich sag, und dann haben wir am Telefon mit dem Dingsplan in Telefonaten das Ding zusammen gedengelt. Ne? Und dann bin ich, weiß ich, 10 Tage vorher nach Hannover, dann haben wir die da hingestellt. Und eine Mitarbeiterin, die für uns die konservatorische Betreuung dieser fragilen Sachen betrieb, hatte das schon zuvor aufgestellt, wie ich ihr das gesagt habe. Dann haben wir das nach 3 Tagen stand das und wir sind beinahe selber in die Knie gegangen. Und der schönste Raum war ein 30 Meter langes Monstrum ohne Wände.
Ohne Wände? Ein ohne, Raum ohne Wände?
Dann müssen eben die Kunstwerke den Raumteiler darstellen.
Okay.
Und die Arbeiten haben wir. Und das ist ein Spitzentanz geworden. Das kann man aber nur machen mit so einer Person wie der Kathleen, die sagt, ja, ja, so, mach mal, machen wir mal. Ne? Ja. Und das auch zulässig, nicht permanent diese Kontrollfreak-Nummer und alles besser weiß. Ich weiß es doch auch, lass doch mal gucken. Ja. Das muss im Raum passieren und es muss stimmig sein. Es gibt keine schlechten Räume, es gibt nur schlechte Ausstellungen. Und wenn die Räume schwierig sind, dann muss ich eben mit der Schwierigkeit agieren. Und als, ich habe es ja eben erst gesehen. Die Katja hat gesagt, mein Gott, also wir können den Teppich von der P, können wir nicht mit Wasserwaage hängen. Ich sage, das muss optisch. Und es hängt doch super da.
Ja, ja.
Verstehen Sie auch, dass ich jetzt durch Luftfeuchtigkeit oder wie auch immer, jetzt die Enden nicht mehr gerade diesen, sondern machen,
wunderbar,
ist einfach Material, fertig.
Ja, ja, ja.
Ja? Also das sind Sachen, die sind unabdingbar. Oder Katrin sagte mir, ich habe zum ersten Mal die Tür mit einbezogen bei den 5 Arbeiten von Sister Corita. Mhm. Ne? Ich habe schon immer gesehen, Notausgang und dann hängt da der Feuerlöscher und dann kamen die Besucher und sagten, ist das ein Kunstwerk? Hohoho, ne? Das hat jeder heute drauf. Oder wenn ich jetzt in ihre Richtung gucke und jetzt ein Foto machen würde, das so aussieht, zeige ich Ihnen hinterher, ich habe jetzt nicht großartig drauf geguckt. Ne, Sie sitzen da angelehnt, da steigt Bügel Trockenhalt und auch schon wunderbar. Steigt, ne? Und das ganze Ding ist ja Teil eines Wahrnehmungsmoments. Das ist alles hier, so, wenn jetzt die Kunst darauf ausgerichtet wird, dann kann das funktionieren.
Jetzt müssen wir für unsere Zuhörer sagen, dass wir hier beide nicht alleine in der Lippold-Galerie sitzen, sondern mit Kolleginnen aus dem Hause, die uns ganz interessiert zugucken. Ich hoffe, Sie haben auch ein paar Fotos gemacht. Letzte Frage vor der vorletzten, vor der allerletzten. Was könnten Sie, wie könnten Sie Architekten gegenüber argumentieren, hier nach Herford zu kommen und nicht nur in Gehry, sondern Gehry im Kunstkontext anzuschauen? Was wäre da wichtig?
Ja, einfach
wichtig.
Man muss den Gehry-Bau natürlich wieder sehen, wenn man um die Kurve kommt mit diesem Kreisverkehr und dann steht das Ding da plötzlich. Mhm. Das ist wirklich da. Und es ist erstaunlich groß. Und dann geht man rum und dann geht man rein und dann guckt mal wieder und auch noch mal ohne Sonne und so weiter. Und,
aber das ist jetzt das Gebäude. Ich glaube, viele Architekten kennen das Gebäude.
Was da drin ist, ja nur eine Hülle.
Ja, ja.
Also das muss schon mit der Kunst darin interessant sein. Ich würde sagen, deshalb komm und guck das in Herford an, weil es ganz viele Bezugspunkte von Los Angeles gibt, die miteinander Ping-Pong spielen. Also die Mentalität dieses Ortes, also Los Angeles. Mhm. Als ich eben aus dem Hotel kam, und es war auch noch so warm, wie ich das von der Stadt kenne, aber alles ist ja klimatisiert, das war, ach guck mal, Kalifornien in Herford. Ja? Oder ich würde das dann Kalifornien zu Hause.
Ja.
Ne? Und das ist das. Also ich habe mal ein Thema gegeben, in der Hochschule, fotografisches Thema, weil wir eine Freundin haben, die war seinerzeit mit einem Neuseeländer verheiratet. Er war in Christchurch und sie war in Aachen. Eine interessante Ehe. Und die konnten dann am Wochenende zum ersten Mal, ich glaube, für einen Tag 20 D-Mark, einen ganzen Tag telefonieren. Die haben natürlich nur nicht aufgelegt. Da war es Winter, hier war es Sommer. Das Wasser fließt andersherum aus der Badewanne. Es ist da hell, hier ist dunkel, bla bla bla. Wir standen alle auf dem Kopf und die stehen umgekehrt. Also war hinreißend und habe ich mein Studententhema gegeben, Neuseeland in Aachen.
Und?
Und habe dann nach Jahren einen Studenten wieder getroffen, Mike Beimsieg heißt er, weil er war der Erste, der den Namen Mike hatte, M-A-I-K geschrieben. Wo ich dachte, wie hässlich ist das denn? Als Wortbild, ne? Aber dadurch habe ich seinen Namen immer behalten. Und der hat auf einmal den größten Designpreis seiner Zeit gewonnen. Und dann habe ich dem zufällig getroffen. Dann hat er gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ja, Herr Schumann, da haben Sie ganz viel Schuld dran. Ich sage, wieso? Ja, Sie haben damals so ein Thema gegeben, Neuseeland in Aachen. Und ich sage, was will der Alte? Das ist so ein Schwachsinn. Mir fiel nichts ein. Und in der Not, weil morgen Abgabe, nach 2 Wochen war Abgabe, oder 3 Wochen, hat er irgendeine Pfütze gesehen, hat dann ein Foto von gemacht und gesagt, das könnten die Umrisse von Neuseeland sein. Dann hätte er mir das Foto bei der Abgabe gezeigt und gesagt, jetzt haben sie es begriffen. Was mich ungemein gefreut hat. Und das meine ich eben. Verstehen Sie? Es muss ja imaginiert werden. Also ich habe eine riesige Freude, jetzt die Serie Paintings for Tante Cora unten von Baldessari, McCranson zu sehen. Wäsche auf der Wäscheleine oder Sonnenuntergang und ein gelbes Blatt oder weiß ich nicht was. Und die Tante Cora hatte ihm gesagt, mal mir doch mal ein richtiges Bild, nicht immer deinen konzeptuellen Quatsch da. Und hat er, ja, dann könnte ich das und das und das in den Sonnenuntergang und jenes und da hinten ein Tier malen, aber ich kann nicht. But I can't. Das heißt, ich kann es nicht, weil ich es handwerklich nicht könnte oder ich kann das nicht machen. Ja? Zum Niederknien, das ist Kunst für mich.
Ne? Zum Schluss. Kann Kunst Architekten und Architektinnen glücklich machen?
Ja, wenn sie überhaupt ein Bedürfnis nach Kunst machen haben,
nach Glück.
Unbedingt. Ja. Also wenn das, ich merke immer bei einer guten Ausstellung, dann gehen wir nicht raus, wir schweben raus. Wenn man das als glücklich bezeichnen kann, ja bitte. Ne? Und ich bin sicher, dass das jedem Architekten, den ich als solch bezeichnen kann, weil das sind Meister in der Raumwahrnehmung, auch in der Vorstellung von Dreidimensionalität. Ja. Und wenn die eine gute Ausstellung sehen, dann sehen die, dass das alles stimmt. Weil gute Skulpturen haben zum Beispiel keine Rückseite. Ja. Die müssen nur an der richtigen Stelle, egal wo man steht, kann man diesen oder jenen Blickwinkel einnehmen. Und das ist auch architekturbezogen. Ja? Und wenn das Architekten nicht glücklich macht, dann weiß ich nicht, was erwarten sie denn noch von ihrer Kunst.
Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich dachte, also
deshalb, ich hatte meine Probleme damit, dass damals bei dem Bau in dem MMK in Frankfurt angeblich, weiß nicht, war das nicht Hollein, der angeblich sich dann empört hätte, weil Günter Förg irgendeine Wand zweifarbig eine Wandmalerei gemacht hat.
Ja, da gab es einen Streit, aber Architekten waren dann da oft auf.
Und da habe ich gesagt, das heißt, es gibt die reine Architekturform. Nein. Wir haben eine Wohnung, die hat der David Adjei für uns umgebaut in Berlin. Da war der noch nicht so bekannt. Den hatten wir kontaktiert und eine Viertelstunde später, war irgendwo in Seattle, da hing der am Telefon und dachte, boah, das ist ja toll. Und meine Ansprache an den war immer auch, der hat später für uns ein Gebäude für die Kunst mal entworfen. Da hat die Stadt Düsseldorf uns ein Grundstück geboten, hat dann aber diese Kunst nicht, diese Architektur nicht verstehen wollen, wollten immer reinreden. Die sagten, komm, ihr wollt nur den Prestigewert, ihr wollt gar nicht den Kulturwert, ihr wollt nur damit angeben können, geschenkt, wir verfolgen das nicht mehr. Und das Wesentliche, die wesentliche Maßgabe war von mir an den David und umgekehrt, human scale. Ja, also das menschliche Maß im Verhältnis des Umgangs mit der Kunst war für mich immer der Maßstab.
Super, gutes Schlusswort.
Ja.
Ich sag Dankeschön.
Danke auch.
Das war DBZ, der Podcast. Ständig weiterentwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne per Mail an info@dbz.de. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Alle Folgen und mehr Informationen zu unserer Reihe gibt es überall dort, wo Podcasts zu finden sind und natürlich auf dbz.de.